NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Venor. Guten Abend und willkommen zum Echo des Tages mit diesen Themen im Überblick. Transatlantische Beziehungen, was brachte die Münchner Sicherheitskonferenz? Dazu auch der Kommentar. Abschiebungen nach Afghanistan. EU schließt Abkommen mit afghanischer Regierung. Offensive auf Mosul. Irakische Armee will die Stadt von der Terrormiliz IS endgültig zurückerobern. Opel-Verkauf an Peugeot. Bundesregierung will Arbeitsplätze sichern. Und am Ende der Sendung Gold Laura Dahlmeier schreibt Sportgeschichte und mehr vom Sport an diesem Sonntag. Alle Blicke richteten sich auf sie und alle Ohren lauschten gespannt ihren Reden. Welche Positionen würden die hochrangigen Mitglieder der neuen Regierung von US-Präsident Trump einnehmen? Bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die heute zu Ende ging, waren die Erwartungen an die außen- und verteidigungspolitischen Leitlinien der USA groß. Eine Botschaft, die US-Vizepräsident Pence den Teilnehmern mitgab, lautete: Wir werden zu Europa stehen, heute und jeden Tag. Wird es tatsächlich die kommenden Jahre so sein? Fragten sich einige Experten in München. Eine Bilanz von Cecilia Reible.
Wohin steuern die USA unter Präsident Donald Trump? Das war auf der Münchner Sicherheitskonferenz die meistdiskutierte Frage. Viele Teilnehmer hatten sich erhofft, dass die Abgesandten der neuen US-Regierung die künftige Richtung der Washingtoner Außenpolitik erklären würden. Doch diese Hoffnung hat sich nur zum Teil erfüllt. So beteuerte US-Vizepräsident Mike Pence zwar, die USA stünden fest zur NATO. Allerdings müssten die Bündnispartner endlich ihre Ausgaben für Verteidigung erhöhen auf 2% des Bruttoinlandsprodukts. Aber Pence verlangte noch mehr.
We've been faithful for generations.
Wir stehen seit Generationen loyal zu unseren Verbündeten. Und so wie Sie uns unter Präsident Trump die Treue halten, so werden auch wir treu zu Ihnen stehen. Ob das nun bedeuten soll, dass Kritik an Trump für die Verbündeten nicht erlaubt ist, ließ Pence offen. Ebenfalls offen ist, welches Gewicht die Worte des Vizepräsidenten überhaupt haben. Der SPD-Außenpolitiker Gernot Erler.
Die Fragezeichen werden erst weg sein, wenn wir auch vom Präsidenten selber was gehört haben. Denn das sind ja eher Deutungen von der Position von Trump. Und so wie wir die Entwicklung einschätzen, brauchen wir ihn selber dazu, um klarzustellen, was er nun eigentlich von der NATO hält und wie er die Zukunft sieht.
Ähnlich sieht es die Opposition. Alexander Neu, Sicherheitspolitiker der Linken im Bundestag, sagt, Pence habe zwar im Namen von Trump gesprochen, aber...
Ich glaube, in Washington ist man sich auch nicht sicher, auch in der politischen Elite nicht, wie man jetzt weiterhin Trump einschätzen kann. Insgesamt ist auch die Unsicherheit hier meiner Meinung nach auf der Risiko nicht gewichen.
Denn unklar blieb auch, welches Verhältnis die USA zu Russland anstreben. Der russische Außenminister Sergej Lavrov warb in München für pragmatische Beziehungen zu den USA. Und er sprach sich für eine neue, postwestliche Weltordnung aus.
Надеюсь, что выбор будет сделан в пользу созидания демократического и справедливого мирового порядка.
Ich hoffe, die Entscheidung fällt für eine demokratische Weltordnung, nennen Sie sie postwestlich, wo jeder seine nationalen Interessen durchsetzen kann, aber auch Respekt für die Interessen anderer zeigt. Offen bleibt auch die Frage, was die Trump-Administration zur Lösung des Bürgerkriegs in Syrien beitragen will. Der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura beklagte, kurz vor entscheidenden neuen Friedensgesprächen in Genf fehle noch immer eine US-Positionierung. Einen Hoffnungsschimmer gibt es für die Ukraine. Am Rande der Sicherheitskonferenz einigten sich Außenminister Sigmar Gabriel und seine Amtskollegen aus Russland, Frankreich und der Ukraine auf einen Waffenstillstand. Er soll am Montag in Kraft treten.
Alle Parteien werden ihren Einfluss nutzen, um das zu tun, was schon lange verabredet ist, nämlich die schweren Waffen aus dem Gebiet zu entfernen. Und vor allen Dingen dann auch der Mission der OSZE die Möglichkeit zu geben, die Einhaltung der Waffenruhe zu kontrollieren.
In wenigen Wochen soll es ein weiteres Treffen geben. Dann wird besprochen, wie es politisch in der Ukraine weitergehen soll.
Die 53. Münchner Sicherheitskonferenz war wohl vor allem ein Kennenlernen in ungewissen und schwierigen Zeiten. Bekenntnisse zu Europa, zur NATO, die US-Regierungsmitglieder abgaben, werden sie Bestand haben und wie sind sie zu bewerten? Ein Kommentar von Andreas Flocken.
Auf den ersten Blick können die Europäer zufrieden sein. Die Vertreter der neuen US-Regierung haben auf der Sicherheitskonferenz bekräftigt, dass Washington weiterhin die NATO und ein starkes Europa für notwendig und wichtig hält. Insbesondere Vizepräsident Mike Pence legte ein klares Bekenntnis zum westlichen Bündnis ab. Die USA würden weiterhin standhaft zur NATO und ihren Verpflichtungen stehen, versicherte der Vizepräsident im Namen von Donald Trump. Ist jetzt also alles wieder im Lot? Keineswegs. Die Verbündeten sind weiterhin verunsichert. Pence und Pentagon-Chef Mattis mögen glaubwürdig und prinzipientreu sein. Das gilt jedoch nicht für den US-Präsidenten. Letztlich entscheidet aber der impulsive und sprunghafte Politneuling im Weißen Haus über den außen- und sicherheitspolitischen Kurs der Supermacht. Und was Trump heute sagt, das kann möglicherweise morgen schon nicht mehr gelten. Zugegeben, Donald Trump ist noch nicht lange im Amt und normalerweise räumt man einer neuen Regierung immer 100 Tage ein, um sich zu finden. Doch Trump hat in den ersten Wochen seiner Amtszeit mit seinen bizarren Auftritten schon viel Porzellan zerschlagen. Was aber viel bedenklicher ist, deutlich wurde, er lebt offenbar in einer eigenen Welt. Einer Welt, die mit der Realität wenig zu tun hat. Das hat in dieser Woche seine Pressekonferenz gezeigt. Der Eindruck bleibt, dass der neue US-Präsident unberechenbar und sehr emotional ist. Das aber sind keine guten Voraussetzungen für eine vertrauensvolle und verlässliche transatlantische Partnerschaft. Hinzu kommt, dass die US-Verbündeten auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu Recht immer wieder darauf hingewiesen haben, dass die NATO vor allem eine Wertegemeinschaft ist. Achtung der Menschenrechte, Gewaltenteilung und Pressefreiheit gehören zu den Grundprinzipien einer Demokratie. US-Präsident Trump aber hält die Anwendung von Foltermethoden für gerechtfertigt und effektiv. Er beschimpft Richter und sieht in einer unabhängigen Presse, die kritische Fragen stellt, Feinde des Volkes. Diese Einstellungen des Chefs der westlichen Führungsmacht USA passen nur schwer zu den demokratischen Werten, denen sich die NATO verpflichtet fühlt. Die transatlantischen Beziehungen stehen aber auch noch aus einem anderen Grund vor einer Belastungsprobe. Mike Pence hat in München bekräftigt, dass der neue US-Präsident auf eine Politik der militärischen Stärke setzt. Bereits im Wahlkampf hatte Trump angekündigt, die US-Streitkräfte zu vergrößern und noch mehr Mittel als bisher bereitzustellen. Ein neues Wettrüsten, insbesondere mit Russland, kann aber nicht im Interesse der Europäer sein. Daran ändert auch nichts, dass die europäischen NATO-Staaten grundsätzlich für eine faire Lastenteilung bei den Verteidigungsanstrengungen sind. Schon das auf dem NATO-Gipfel in Wales vereinbarte Ziel, jedes Mitglied werde bis 2024 2% seines Bruttoinlandsprodukts für den Verteidigungshaushalt ausgeben, ist für viele Verbündete unrealistisch. Für Deutschland hieße das, die Ausgaben für die Bundeswehr von heute 37 Milliarden Euro künftig auf mehr als 60 Milliarden zu erhöhen. Politisch ist das aber nicht durchsetzbar. Die Entfremdung zwischen Europa und den USA wächst, auch nach der Münchner Sicherheitskonferenz.
Andreas Flocken kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ist es zu verantworten, Afghanen in ihre Heimat abzuschieben? Auf diese Frage gibt es unterschiedliche Antworten. In weiten Teilen des Landes bekämpfen sich nach wie vor Regierungstruppen und radikal-islamische Taliban. Immer wieder gibt es Anschläge mit vielen Toten. Länder wie beispielsweise Schleswig-Holstein haben deshalb einen Abschiebestopp erlassen. Trotz vieler Bedenken hat die Europäische Union mit Afghanistan jetzt ein milliardenschweres Abkommen geschlossen, das Abschiebungen erleichtern soll. Einzelheiten von Ralf Siener.
Flüchtlingsrücknahme gegen Geld. Gemeinsam mit Afghanistans Finanzminister Hakimi unterzeichnete die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini gestern Abend am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz einen Vertrag mit Afghanistan über Partnerschaft und Entwicklung. Zum ersten Mal werden mit diesem Partnerschafts- und Entwicklungsabkommen die Beziehungen zwischen der EU und Afghanistan vertraglich geregelt. Und zwar für den Zeitraum bis 2024. Während dieser Phase des Übergangs wolle man in einer wachsenden Zahl von Bereichen zum gegenseitigen Nutzen zusammenarbeiten, erklärt die EU. Das bedeutet konkret, Afghanistan hilft, die unerwünschte Migration nach Europa zu bekämpfen. Außerdem stimmt die Regierung in Kabul der Rücknahme abgelehnter Asylbewerber zu. Nach einem vertraulichen EU-Dokument hielten sich im vergangenen Jahr rund 80.000 ausreisepflichtige Afghanen in der Europäischen Union auf. Die Bundesregierung hat mit der Regierung in Kabul im vergangenen Jahr Rückführungen vereinbart. Nach Ansicht des Kanzlerkandidaten der SPD Martin Schulz kann Deutschland keinen generellen Abschiebestopp für afghanische Flüchtlinge beschließen. Schulz spricht sich für Einzelfallentscheidungen aus.
Schon vor gut 4 Monaten begann die Großoffensive auf Mossul. Die irakische Armee versucht nun seit heute in einer alles entscheidenden Kampfphase sämtliche verbliebenen Stadtviertel unter Kontrolle der Terrormiliz Islamischer Staat zurückzuerobern. Die Vereinten Nationen schätzen, dass dort etwa 750.000 Menschen leben. Fast die Hälfte davon sind Kinder. Jürgen Striak berichtet.
Der Westteil von Mossul ist dicht bebaut, vor allem im Bereich der Altstadt. Die Kämpfe könnten also noch Wochen oder Monate dauern. Die Vereinten Nationen befürchten, dass bis zu 400.000 Menschen versuchen könnten, aus den Kampfgebieten im Westen der Stadt zu fliehen. Es gehe jetzt vor allem darum, die Einwohner Mossuls zu schonen, sagte Haider al-Abadi, der irakische Ministerpräsident, am Morgen im Staatsfernsehen. Die Befreiung der Menschen sei wichtiger als die Eroberung von Gebieten. Die Armee werde die Bedürfnisse der Zivilisten berücksichtigen, man werde die Einwohner und die Flüchtlinge gut behandeln und versorgen. Mit dem Sturm auf West-Mossul werde es gelingen, erklärte al-Abadi, die Terrormiliz Islamischer Staat für immer aus der Stadt zu vertreiben. Die Offensive auf die Stadt im Norden des Landes hatte Mitte Oktober begonnen. Seitdem konnte die irakische Armee zusammen mit schiitischen Milizen und kurdischen Kampfverbänden den IS bereits aus den meisten Vierteln im Osten Mossuls vertreiben. Die Offensive wird von einer internationalen Koalition unter Führung der USA aus der Luft unterstützt. Mehrere hundert US-amerikanische Militärexperten beraten die irakische Armee am Boden. Seit dem Beginn der Operation heute Morgen um 7 Uhr hat der Feind viele Verluste erlitten, erklärt Famer Shaker, ein General der irakischen Armee. 23 IS-Kämpfer wurden getötet. Die internationale Koalition hat bei ihren Luftangriffen mehrere Militärfahrzeuge zerstört. Man dürfe allerdings keine Illusionen haben, betont der ehemalige irakische Offizier El-Wahhabi im staatlichen Fernsehen. Es wird viele Opfer und Zerstörungen geben. Aus militärischer Sicht ist es wichtig, dass die IS-Banden Richtung Westen, also nach Tel Afar, fliehen, damit wir in den Westteil von Mossul eindringen können. Aber es wird schwierig. In 2 Vierteln der Altstadt gibt es nur enge Gassen. Man kann die Viertel nicht intensiv beschießen. Die Lage im Westen Mossuls sei katastrophal, erklärte ein UN-Hilfskoordinator. Eltern könnten ihre Kinder kaum noch ernähren. Jedes zweite Lebensmittelgeschäft sei geschlossen, ebenso viele Bäckereien. Die Menschen würden Möbel, Müll oder Gegenstände aus Plastik verbrennen, um ihre Häuser zu heizen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass sich insgesamt noch bis zu 750.000 Zivilisten im Westen Mossuls aufhalten.
Wer ist für den mysteriösen Tod von Kim Jong-nam verantwortlich? Der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un wurde offenbar ermordet. Er soll am vergangenen Montag am Flughafen von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur bei einem Giftanschlag getötet worden sein. Die Polizei in Malaysia hat bereits mehrere Verdächtige festgenommen und sucht nach 4 weiteren möglichen Mittätern. Zum Stand der Ermittlungen aus Singapur, Holger Senzel.
Die 4 Nordkoreaner haben das Land bereits am Montag wieder verlassen, kurz nach dem Mord an Kim Jong-nam. Damit ist die Chance der malaysischen Polizei gleich 0, der Verdächtigen habhaft zu werden. Aber zugleich verdichten sich auch die Hinweise auf Nordkoreas Diktator Kim Jong-un als Drahtzieher des Giftattentates auf seinen Halbbruder. Am Freitag noch hatte der malaysische Innenminister dies als Spekulation bezeichnet. Inzwischen sind die Behörden in Kuala Lumpur aufgrund der neuen Spuren sicher, dass es sich um einen Mordauftrag aus Pyongyang handelte. Kim Jong-nam lebte in Macau und Singapur, nachdem er in Pyongyang in Ungnade gefallen war. Der verstorbene nordkoreanische Staatschef Kim Jong-il ist der Vater beider Halbbrüder und er hatte eigentlich den älteren Kim Jong-nam als Nachfolger erkoren, bevor dieser es sich mit dem Vater verdarb. Er machte später nicht den Eindruck, traurig darüber zu sein. Politik interessiere ihn sowieso nicht, sagte er später einmal in einem Interview mit dem japanischen Fernsehen.
Sorry, I'm not interested in the politics.
Insofern gab es eigentlich keinen Grund für Kim Jong-un, seinen Halbbruder ermorden zu lassen, sagt Geheimdienstexperte Adrian Foster. Denn dieser war völlig harmlos, im Gegensatz zu anderen Verwandten des Diktators. 2013 hat er seinen Onkel hinrichten lassen, der sein Mentor war und ihn lange sehr unterstützt hat. Ich kann nachvollziehen, dass Kim Jong-un diesen gut vernetzten Mann als Bedrohung ansah. Aber Kim Jong-nam, das überrascht mich wirklich. Der Bruder hat lange völlig unauffällig gelebt und war keinerlei Bedrohung für irgendwen. Aber wie es schon bei Shakespeare heißt, schwer ruht das Haupt, das eine Krone drückt. Immerhin hat Kim Jong-nam nie einen Hehl daraus gemacht, dass er seinen jüngeren Halbbruder für komplett unfähig hielt, eine Nation zu führen. Bereits vor 5 Jahren versuchten dennoch nordkoreanische Agenten, den Abtrünnigen zu ermorden. 2 Männer und 2 Frauen hat die Polizei in Kuala Lumpur bereits in Gewahrsam. Eine der Frauen, 28 Jahre alt, mit indonesischem Pass, will an einen Fernsehscherz geglaubt haben. Ein Unbekannter habe ihr Geld gegeben, damit sie Männer dazu bringe, die Augen zu schließen und ihnen dann Wasser ins Gesicht zu spritzen. Das hätte sie gemeinsam mit der anderen Verdächtigen bei mehreren Passagieren auch getan. Kim Jong-nam brach mit Atembeschwerden zusammen. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Es dauerte eine Weile, bis den Behörden klar war, wessen Leiche sie da vor sich hatten. Kim Jong-nam reiste mit einem falschen Pass auf den Namen Kim Chol, vermutlich aus Angst vor der Rache seines Halbbruders in Pyongyang.
Seit Monaten verliert sich die Demokratische Partei Italiens in internen Streitereien. Das linke Lager erwägt sogar eine Abspaltung von der Partei. Das liegt vor allem an ihrem Vorsitzenden, dem früheren Regierungschef Matteo Renzi. Er war im Dezember nach einem verlorenen Referendum über eine Verfassungsänderung zurückgetreten. Heute gab er den Chefposten in seiner Partei auf, schmiedet allerdings schon Pläne für ein Comeback. Aus Rom, Jörg Seiselberg.
Es ist ein Rücktritt, der in Wirklichkeit der erste Schritt zurück an die Macht sein soll. Matteo Renzi legt den Vorsitz der Demokratischen Partei nieder, aber nur um damit den Weg freizumachen für einen Parteikongress, bei dem er wieder antreten und durch einen Sieg über seine innerparteilichen Konkurrenten politisch gestärkt die Spitzenkandidatur bei anstehenden Neuwahlen übernehmen will. Renzi wählt damit die Vorwärtsverteidigung angesichts der anhaltenden Attacken der innerparteilichen Opposition, die den Demokraten Verluste in den Umfragen beschert haben. Seinen Kritikern schleuderte Renzi heute ein Basta entgegen. Jetzt reicht es. Heute diskutieren wir, aber dann machen wir uns auf den Weg. Ich hoffe, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen können. Aber sicherlich können wir nicht so weitermachen wie in den vergangenen 2 Monaten und nichts tun und untereinander diskutieren. Die Gegner des ehemaligen Regierungschefs, der zurück will an die Schalthebel der Macht, versuchen auf Zeit zu spielen, einen schnellen Parteikongress zu verhindern und drohen, falls Renzi weitermacht, mit der Gründung einer neuen Linken. Eine Spaltung der Regierungspartei liegt in der Luft. Das machte heute unter anderem der frühere Gewerkschaftsführer Guglielmo Epifani deutlich, als er Renzi in seiner Rede vorhielt, seinen innerparteilichen Gegnern Respekt und Dialog zu verweigern. Wenn dies fehlt, ist es klar, dass das für einige in der Partei zum Nachdenken führt, was dann wiederum zu einer Entscheidung führen wird. Renzi auf der anderen Seite wirft dem linken Flügel der Demokraten vor, gegen das von ihm angestoßene und dann im Dezember verlorene Verfassungsreferendum gearbeitet zu haben. In der Tat hatten einige Renzi-Kritiker offen für ein Nein im Referendum geworben und sich damit gegen die Linie der Partei gestellt. Nach der Niederlage im Referendum trat Renzi zurück. Nun will er die offene Machtprobe innerhalb der Demokraten. Er werde sich nicht erpressen lassen, betonte Renzi heute, auch nicht durch die Spaltungsdrohung einiger Linker. In der Delegiertenversammlung rief Renzi dazu auf, bis zu möglichen Neuwahlen die aktuelle Regierung seines Nachfolgers Paolo Gentiloni geschlossen zu unterstützen.
Basta!
Es reicht mit den Diskussionen und den Angriffen auf die Regierung. Ich bitte euch um einen Applaus für Paolo Gentiloni, für seine Regierung und für das, was seine Minister in diesen Stunden machen. Der getreue Gentiloni klatschte nach der Rede mit Renzi auf der Bühne ab und machte damit deutlich, dass er sich dem Machtanspruch Renzis nicht widersetzen und ihm bei möglichen Neuwahlen den Vortritt lassen wird. Vorausgesetzt, Renzi kann wie erwartet auf dem anstehenden Parteitag den gerade niedergelegten Parteivorsitz wiedererobern. Wie viele vom linken Flügel bis dahin noch in der Partei sind, ist offen. Mögliche Gegenspieler Renzis wie Enrico Rossi, der Präsident der Region Toskana, oder Michele Emiliano, Präsident der Region Apulien, haben sich noch nicht festgelegt, ob sie beim Parteikongress gegen Renzi antreten oder sich einer möglichen neuen Partei der Linken anschließen werden.
Keiner regierte das Land länger und nun endet nach 10 Jahren die Amtszeit von Ecuadors Präsident Correa. Wie kaum ein anderer hat er auch dank der Einnahmen durch staatliche Erdölvorkommen das Land verändert. Modernisierung und Armutsbekämpfung waren seine politischen Ziele. Nun wird heute ein neuer Präsident gewählt. Ivo Marušík berichtet.
Schon seit Freitagmittag darf in Ecuador kein Alkohol mehr ausgeschenkt oder verkauft werden. Die Bürger sollen nüchtern zur Wahl gehen. Solche Alkoholverbote an Wahlwochenenden sind in ganz Südamerika üblich. Ecuador steht auf jeden Fall vor einem tiefen Einschnitt. Nach 10 Jahren gibt Rafael Correa die Macht ab. Er hatte das Land stramm links und zum Teil autoritär regiert, hatte die Pressefreiheit eingeschränkt und die Justiz zur Verfolgung seiner Gegner missbraucht. Sein Wunschnachfolger, der den sogenannten Sozialismus des 21. Jahrhunderts fortsetzen soll, heißt Lenin Moreno. Er hat einen neuen, weniger autoritären Stil versprochen. Allerdings fehlt ihm auch das Charisma Correas. Im ersten Wahlgang würden Lenin Moreno 40% der Stimmen reichen, um gewählt zu werden. Die Opposition ist völlig zersplittert. Allerdings haben mit Guillermo Lasso und Cynthia Viteri 2 Kandidaten aus dem liberal-konservativen Lager eine Chance, in die Stichwahl zu kommen. Dann könnte die Opposition möglicherweise ihre Kräfte bündeln. Das Wahlergebnis ist aber völlig offen. Die letzten Umfragen lassen keine halbwegs verlässliche Prognose zu.
Was passiert bei einem Verkauf von Opel an Peugeot bzw. den französischen Konzern PSA? Angeblich haben sowohl die Opel-Mutter GM als auch PSA Zusagen für den Fall eines Verkaufs gemacht, wonach sowohl die Werke als auch die Arbeitsplätze zunächst erhalten bleiben sollen. Offiziell will sich dazu bisher aber keine der beteiligten Parteien äußern. Die Bundesregierung setzt sich für beides ein. Die Verhandlungen liefen konstruktiv, hieß es aus Berlin, Christina Nagel.
Auch wenn zwischen den Zeilen durchaus ein gewisser Optimismus durchklingt, noch will niemand von Seiten der Bundesregierung offiziell bestätigen, dass die deutschen Opel-Standorte im Falle einer Übernahme fürs Erste gesichert sind. Die Bundesregierung, hieß es am Vormittag lediglich, sei mit den Beteiligten auf verschiedenen Ebenen im Gespräch, ihr sei sehr an der Zukunft der deutschen Standorte gelegen. Wie sehr, das hat sich bereits Ende der Woche gezeigt, als Kanzlerin Merkel selbst sich öffentlich zu Opel äußerte.
Die Bundesregierung hat eine Koordinierung in Gang gebracht. Der Staatssekretär Machnik ist dafür verantwortlich und wir werden alles, was wir politisch tun können, dafür tun, dass die Arbeitsplätze und die Standorte in Deutschland gesichert sind.
Am Donnerstag berichtet die Bild, am Sonntag soll es bereits ein Treffen im Kanzleramt gegeben haben, mit dabei auch PSA-Generalsekretär Busch. Er habe dort, heißt es in dem Bericht, zugesagt, Opel eigenständig weiterführen zu wollen und alle deutschen Standorte zu erhalten. Bestehende Verträge würden nicht angetastet. Das würde bedeuten, dass es bis Ende 2018 keine betriebsbedingten Kündigungen an deutschen Standorten gibt. Außerdem würden bis mindestens 2020 Investitionszusagen für die Werke in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach sowie das Ersatzteilzentrum in Bochum gelten. Nach Angaben verschiedener Sonntagszeitungen sollen bereits in der kommenden Woche die Eckpunkte der geplanten Übernahme stehen. Bis zum Genfer Autosalon in 2,5 Wochen sollen die Verträge bereits unterzeichnet sein. Noch aber gibt es keine festen schriftlichen Zusagen, was ein Grund für die Zurückhaltung der Bundesregierung sein dürfte. Der Koordinator der Bundesregierung, Machnik, sprach in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung von einer Chance für Opel, sollte es zu der Fusion kommen. Das Unternehmen könne so neue Märkte erschließen, zum Beispiel in Russland oder China.
US-Präsident Trump hatte am Wochenende erneut für restriktive Einreiseverbote geworben und dies mit Terroranschlägen in Europa begründet. Im Fokus stand dieses Mal Schweden. Er twitterte, schaut euch an, was gestern in Schweden passiert ist. Die Antwort aus Schweden kam prompt, aber sicher anders, als Trump sich das vorgestellt hatte. Aus Stockholm, Carsten Schmiester.
Carl Bildt muss sich nicht mehr diplomatisch zurückhalten und das hat Schwedens Ex-Regierungschef und Außenminister auch gar nicht erst versucht. Schweden, Terroranschlag, twitterte er nach Trumps neuester Nachrichtenerfindung. Was hat der denn wohl geraucht? Bild war offenbar entsetzt. Die meisten Schweden dagegen nehmen es locker. Ihre Botschaft an den amerikanischen Präsidenten, wir leben noch, nichts passiert. Also nichts wirklich Schlimmes jedenfalls. Im Internet gibt es viele Meldungen über Dinge, die in der von Trump erwähnten Nacht wirklich passiert sind oder auch nur wahrscheinlich. Vor allem beim Kurznachrichtendienst Twitter geht es rund seit Trumps Rede. Unter dem Hashtag Last Night in Sweden, also letzte Nacht in Schweden, wird unter anderem berichtet, dass es irgendwo einen größeren Raub von Köttbullar gegeben haben soll. Das sind die leckeren Fleischbällchen. Andere wollen von einem IKEA-Kunden gehört haben, der beim Regalaufbau traumatisiert wurde, oder von einem Schweden, der eine Dose mit grauenvoll stinkendem vergorenen Hering in der Öffentlichkeit aufgemacht haben soll. Gibt's übrigens wirklich, Mr. Trump, heißt Syrströmming. Ganz schrecklich, totales Desaster. Fast noch besser dann die Zeitung Aftonbladet, die nicht einfach nur Trumps Erfindung andere Fantasiekatastrophen entgegensetzt, sondern wirkliche Ereignisse der vergangenen Freitagnacht auflistet. Da hatte Ove Törnqvist, ein 87 Jahre alter Sänger, bei der Probe zum schwedischen Eurovisionsvorentscheid technische Probleme. Er hat gestern übrigens trotzdem gewonnen und ist im Finale, musste deshalb seinen geplanten Florida-Urlaub absagen. Tja, Mr. Trump, ein Besucher weniger. Und kurz nach Mitternacht gab es dann im Stadtzentrum von Stockholm eine wilde Verfolgungsjagd, bei der am Ende die Polizei das offenbar geklaute Auto eines sturztrunkenen Fahrers rammte. Schließlich noch heftiger Schneefall im Norden. Die Autobahn E10 musste zwischen Katarjok und Riksgrenzen voll gesperrt werden. Sowas passiert in Schweden. Ganz bitter, Mr. President. Aber vielleicht dann doch nicht halb so schrecklich, wie Sie es gern gehabt hätten. Von wegen Terroranschlag. Fake News. Gott sei Dank, nie passiert. Dumm für Sie. Ganz klar, aber umso besser für die Schweden.
Sie ist erst 23 Jahre alt, hat aber jetzt schon Sportgeschichte geschrieben. Die Biathletin Laura Dahlmeier hat bei der Weltmeisterschaft in Hochfilzen heute ihre 5. Goldmedaille gewonnen. Das gab es noch nie, bei einer einzigen Biathlon-WM gleich 5 Titel zu gewinnen. Den historischen Rekord schaffte sie heute beim Massenstart über 12,5 Kilometer. Aus Hochfilzen Thomas Kunze.
Spektakulär, beeindruckend, phänomenal. Es gibt viele Attribute für diese Laura Dahlmeier bei dieser Weltmeisterschaft und alle zusammengenommen trafen auf dieses Massenstartrennen zu. Dahlmeier war vom ersten Meter an hochkonzentriert und am Schießstand mit einer Seelenruhe ausgestattet. Nach dem letzten Anschlag gab es da nur noch sie und die US-Amerikanerin Susan Dunkley. Die aber hatte auf der Schlussrunde keine Chance gegen die beste Biathletin der Welt.
Es war halt für mich wieder ein perfektes Rennen, 4x0 geschossen. Ich glaube, ich habe es mir sehr gut eingeteilt. Wir haben sehr, sehr gutes Material gehabt und es hat mir einfach Spaß gemacht, nochmal vor der Kulisse da so zu laufen und so ein tolles Rennen abzuliefern, gigantisch.
Zur 5. Goldmedaille bei diesen Weltmeisterschaften in Hochfilzen. So etwas gelang vor Laura Dahlmeier noch keiner Biathletin. Hinzu kommt dann auch noch die Silbermedaille aus dem Sprintrennen. Insgesamt stand die Deutsche damit im 11. WM-Rennen in Folge auf dem Podium. Ein weiterer Rekord für Laura Dahlmeier, die in den kommenden Tagen Ruhe bei einer Bergtour suchen will.
Das größte Verlangen ist, ganz in Ruhe und entspannt am Berg zu gehen. Die nächsten 2-3 Tage müsste das hoffentlich drin sein.
Laura Dahlmeier, 5-mal Gold in einer Biathlon-WM. Und auch im Biathlon der Männer war heute Simon Schemp erfolgreich. Mehr dazu jetzt live im Studio von Tabea Kunze.
Genau, das war aus deutscher Sicht also ein doppelt goldener Abschlusstag bei dieser Biathlon-WM. Der 28-jährige Simon Schemp gewann den Massenstart der Männer und er sicherte sich damit endlich seine erste Einzelmedaille bei einem großen Sportereignis.
Es ist natürlich jetzt nicht immer so einfach gewesen, wenn man hier auch durch die Mixzone läuft und sich fast jedes Mal wieder rechtfertigen muss. Und jeder natürlich auch nach der Medaille fragt. Und heute war es mal so ein Rennen, wo ich mir einfach auch vorgestellt habe bei einer Weltmeisterschaft. Und heute ging wirklich alles auf und deshalb bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber.
Schemp setzt den goldenen Schlusspunkt in Hochfilzen. Mit insgesamt 8 Medaillen war das deutsche Team dort so erfolgreich wie noch nie zuvor bei einer WM. Deutschen Jubel gab es auch bei der alpinen Ski-WM in St. Moritz. In der allerletzten Entscheidung sorgte Felix Neureuther für die einzige Medaille für den deutschen Skiverband. Er gewann nach einer fast schon unglaublichen Aufholjagd noch Bronze im Slalom.
Jetzt stehe ich hier oben und das ist so emotional, weil man auch viel mitgemacht hat und keine Ahnung, man denkt an alle. Ich denke natürlich an die Miri zu Hause, der es nicht gut geht und die ist wirklich für sie, muss ich sagen.
Ja, mit der Miri ist Neureuthers Freundin Miriam Gössner gemeint. Die durfte nicht mit zur Biathlon-WM fahren. Von den erfolgreichen deutschen Wintersportlern schauen wir in die Fußball-Bundesliga. In der letzten Partie des 21. Spieltags empfängt der 1. FC Köln gerade den FC Schalke 04. Wir sind in der 71. Spielminute, aktuell steht es 1:1. Schöpf mit der frühen Führung in der 2. Spielminute für die Schalker. Und in der 43. konnte Modest zum 1:1 ausgleichen. Im ersten Sonntagsspiel hat Borussia Mönchengladbach die erste Liga-Niederlage unter Trainer Dieter Hecking kassiert. Die Gladbacher verloren 1:2 gegen RB Leipzig. Der Anschlusstreffer durch Westergaard kam zu spät für die Gladbacher. Die Leipziger haben den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern damit auf 5 Punkte verkürzt. Und kurz noch in die zweite Bundesliga, da hat Hannover 96 den zweiten Platz gefestigt mit einem 2:1 bei Dynamo Dresden. Bielefeld und St. Pauli trennten sich 1:1 und Karlsruhe verlor 1:2 gegen Union Berlin.
Und das war der Sport von Tabea Kunze. Soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.